Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden, faszinierenden Persönlichkeiten über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. und frage mich mit ihnen, was diese Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Du kannst dazuschalten, du kannst das abonnieren auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts. Auf YouTube, auch wenn du Videoformat anschauen willst, natürlich auch auf Spotify im Audioformat. Und du kannst das kommentieren und auch Vorschläge bringen, über welche Serien du gerne einen zukünftigen Podcast hören würdest. Jetzt darf ich unseren Gast begrüßen, einmal mehr in unserer Mitte, niemand Geringeres als Eva Butzkis. Herzlich willkommen, sehr schön, dich wieder hier zu haben. Wir haben uns schon mal unterhalten über Bletchley Circle, eine TV-Serie aus den, was ist es, 50er Jahren. Heute ist was anderes auf dem Programm. Ich habe dich damals aber schon ausführlich vorgestellt, nur ganz kurz. Wir kennen uns schon sehr lange und du bist Kostümbildnerin, Kostümdesignerin, arbeitest in dieser Theaterwelt, hast auch sehr starke Affinitäten halt zu Schauspiel und auch zu Filmen, hast eine große Begeisterung für gute, gut gemachte Serien, hast mir schon viele wertvolle Tipps gegeben im Blick auf, was ist der heiße Scheiß, was muss man gesehen haben, Nischenprodukte und ganz große Geschichten. Was wir heute besprechen, ist eigentlich eine ganz große Geschichte.
Eine richtig große Geschichte.
Ja. Eva, worum geht's heute?
Heute geht's um Downton Abbey und dafür hatte ich mir damals sogar noch die DVD-Boxen gekauft. Eine der wenigen Male, wo ich das nicht nur online mir reingezogen habe, wo ich dachte, das ist es wert. Mir war von Anfang an klar, das ist zum Weiterverteilen und Weiterverleihen
das
gedacht.
Das ist eine Serie für die Ewigkeit. Mhm. Downton Abbey auf DVD, ganz gewaltig. Ich bin da immer ein bisschen überfordert mit den Geräten, weil ich habe, glaube ich, kein Gerät mehr zu Hause, das DVDs abspielen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz epische Geschichte. Sag doch mal für alle, die an denen jetzt dieses Downton Abbey-Fieber vorbeigegangen ist, worum geht's da?
Also es ist eigentlich die Geschichte von der Familie Crawley, die in Downton Abbey, das ist der Herrensitz, so ein richtig schöner, alter, englischer Herrensitz, wie man sich den vorstellt, die leben dort. Und es ist aber nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Geschichte von ihrem Dorf und ihrer Bediensteten. Und das Ganze fängt an 1912, eigentlich mit dem Untergang der Titanic. Sie bekommen einen Telefonanruf, der Erbe, der Familienerbe dieser Adelsfamilie ist gestorben, mit der Titanic untergegangen. Krass. All ihre Hoffnungen, die Zukunft, diesen Familienclan zu erhalten, sind auf ihm geruht.
So beginnt die ganze Serie.
So beginnt die Serie.
Episode 1, Staffel 1.
So beginnt das Ganze. Ja. Und jetzt ist das Problem dieser Familie, also das Problem in Anführungsstrichen, sie haben drei Töchter. Es gibt quasi niemanden in ihrer Mitte, der das erben kann und das Ganze erhalten kann. Es sei denn, jetzt müssen, wie jede gute Geschichte anfängt, eine der drei muss jetzt richtig reich heiraten. Und die Hoffnungen ruhen dann ganz schnell darauf, dass die älteste Lady Mary den nächsten Erben, der in der Reihenfolge, Thronreihenfolge hätte ich fast gestehen, gesagt,
der
in der Adelsfolge steht, dass sie den heiratet und sie ist eine sehr pflichtbewusste Person, sie putscht sich schon dazu auf, dass sie einerseits, also dass sie irgendwie denkt, wenn er nicht, also irgendwie schaffe ich das, den zu heiraten, dann bleibt das alles doch irgendwie in unserem Familienbesitz. Und dann stellt sich raus, der will eigentlich gar nicht richtig, der ist Arzt geworden, der möchte eigentlich lieber fast wie ein bürgerlicher praktizieren, ja, als Arzt arbeiten, und die sind sich ziemlich spinnefeinde, als, aber er hat jetzt auch nicht so richtig die Wahl, ne? Man wird ja in so eine Berufung reingeboren, ist ein großes Thema dann. Wie geht man damit um? Und ja, ich könnte stundenlang erzählen, natürlich.
Aber das Ganze, also das Faszinierende an dieser Serie ist vielleicht, einerseits natürlich diese zeitgeschichtlichen Ereignisse, mhm, also eben da kommt die Titanic vor, der Untergang der Titanic, dann gibt es Episoden, die eingenommen sind von dieser spanischen Grippe, da werden dann, sind auch Leute betroffen dann in Downton Abbey, mhm, dann kriegt man mit der Erste Weltkrieg und so, die ganzen zeitgeschichtlichen Bezüge, da kriegt man wirklich etwas mit von dem, was in dieser Zeitspanne so abgegangen ist. Das spiegelt sich alles irgendwie in diesem Zusammenleben dieser Leute in Downton Abbey. Und das andere sind natürlich auch die Veränderungen der Zeit. Das ist eine ganz entwicklungsreiche Zeit gewesen damals. Man kriegt so die technischen Fortschritte auch mit. Da wird das Telefon eingeführt und dann Leute machen Erfahrungen mit Automobilen und was nicht alles. Also es gibt ganz verschiedene, oder du hast was, das ist natürlich dann, das wäre meine nächste Frage dann auch. Wir haben mal uns ausgetauscht darüber, da hast du von Frisuren erzählt, ja, und so. Dann kommen irgendwie natürlich neue Moden.
In den 20er Jahren kommen natürlich die Kurzhaarfrisuren für Frauen, oder so die Boblänge, so Kinnlänge.
Ja, das war ganz frech, gell?
Das war super frech, das haben nur die ganz Progressiven gemacht. Das war auch sehr verschrien, weil eigentlich war ja das Haar die Würde der Frau. Und dann wurden Frisuren kreiert in der Zeit, wo es den langhaarigen Frauen ermöglicht, so einen Fake-Bob zu haben. Also die Haare werden so kunstvoll hochtrapiert und hochgesteckt, dass sie aussehen, als wären sie nur halblang und genau der neuesten Mode entsprechend, aber sie sind es nicht. Man muss sich noch nicht richtig committen. Und das widerspiegelt sich aber auch in den Charakteren. Also die jüngste der drei Schwestern ist natürlich viel progressiver. Sie verliebt sich in den Chauffeur. Kleiner Spoiler-Alert, aber das ist so klar schon in der ersten Staffel.
Das ist hier, der Tom Branson.
Tom,
gell?
Branson, ein Ire auch noch, der ja eigentlich der englischen Monarchie und dem englischen Adel sehr kritisch gegenüber steckt.
Aber ein Schönling.
Aber ein sehr schöner.
Ja.
Sie verliebt sich quasi über Standesgrenzen hinweg und sie ist natürlich auch die Erste, die sich die Haare abschneidet. Mm. Die anderen faken das sehr lange. Das. Auch die älteren Damen, irgendwann fügen sie sich dieser Mode, aber sehr lange, aber immer so, dass man noch wieder zurück kann.
Dass man wieder, das ist quasi die Vorteile des Fortschritts genießen, ohne den Preis zu bezahlen.
Ohne den Preis zu bezahlen,
sind keine Haare abgeschnitten worden. Genau. Ja. Und du nimmst das natürlich wahr, weil du von deinem Beruf her als Kostümbildnerin, Kostümdesignerin, ich meine, du liebst die Serie auch, weil es einfach opulent irgendwie inszeniert ist, die ganze Geschichte, das ist hochaufwendig auch produziert.
Ja, und das hat ganz viel so mit Kulturgeschichte zu tun. Vor dem Ersten Weltkrieg, da war wahnsinnig viel Geld noch da. Ich habe in der Schulzeit so viel über den Zweiten Weltkrieg gehört, dass alle Zeit davor ist so ein schwammiges Etwas für mich gewesen. Ja. Also ich habe dann schon im Geschichtsunterricht auch über den Ersten Weltkrieg was gehört, aber als die Serie rauskam, da ging's, das war schon so nochmal ein neuer, frischer Blick auf die Zeit vor den Kriegen, den großen Kriegen. Wie kam es überhaupt dazu und wie haben die Leute damals gelebt? Ganz massive gesellschaftliche Umbrüche, und das finde ich natürlich faszinierend, und dann kann man das ganz wundervoll an dieser sehr liebevollen Ausstattung, sehr detailgetreu. Ja. Es hat ein paar einzelne winzige Fehler drin, die sie sich geleistet haben, aber da wurde auch die Musik recherchiert, ob die dort schon zu der Zeit bekannt war oder erst später komponiert wurde und so weiter. Also ganz bis ins kleinste Detail, und dann ist es natürlich auch im englischen Adel, der hat seine Rituale, zum Dinner am Abend zieht man sich immer um. Das ist ein fester Tagesablauf, wo dann ständig im Treppenhaus auch diese Gespräche so auf dem Weg zum Umziehen, auf dem Weg zum Dinner, auf dem Weg an der Frisierkommode, wie die Kammerdienerin eigentlich mit ihrer Herrin sich unterhält und wie sie da so intime Momente haben, wo Dinge verhandelt werden. Also es ist alles sehr faszinierend, einen Einblick in diese Zeit zu bekommen. Ja. So. Und auch, wie sich das alles verändert. Das Telefon hält Einzug und es gibt Dienerinnen, die sich fürchterlich fürchten davor und doch gar nicht an diese Teufelsmaschine da rangehen wollen. Und Leute, die lieber vom Herrensitz ins Dorf rennen, um Nachrichten auszurichten, wie sie das kennen, anstatt dass sie schnell anrufen.
Genau.
Ja, wieso rufst du nicht an? Ja, das geht irgendwie nicht. Und das Radio erhält Einzug und ist so lang eigentlich völlig einfach inakzeptabel und absurd, solange bis der König das erste Mal eine Radioansprache hält. Und die wird dann natürlich auch in Downton Abbey versammeln sich alle im Foyer dort und hören sich das dann gemeinsam an.
Ah ja,
und dann geht es und dann wird das geadelt und dann darf man auch dieses profane Gerät dann benutzen.
Das ist total spannend zu sehen, so diese Entwicklungen, die da Einzug halten und wie man damit umgeht, auch die Unsicherheiten, die diese Entwicklungen hervorrufen und so. Und natürlich die, was du gesagt hast jetzt, so die Detailtreue bei der Umsetzung, was Mobiliar und Schmuck und Anzüge und Kleider und so, Garderobe betrifft. Das fällt dir besonders auf als Kostümbildnerin. Das war aber auch wirklich, das wurde auch sehr gelobt an der Serie. Also da hat man wirklich viel investiert. Es ist auch so, dass, glaube ich, jede Episode hat gut und gerne $1 Million gekostet. Und da passiert ja nicht viel. Da ist kein CGI dabei, da sind keine Special Effects oder so. Das ist jetzt nicht großartig. Da kommt kein Dinosaurier durchs Gelände gehüpft und kein gar nichts, oder? So, da ist wirklich sehr viel Aufwand ist wirklich in die Rekonstruktion dieser historischen Kulisse gesteckt worden. Und das spürt man der Serie überall ab. Also das ist echt...
Das ist einfach ganz viel Handarbeit und Handwerk auch da reingeflossen, das zu rekonstruieren und das auch als Geschichte erzählbar zu machen. So.
Ja, du guckst das dann auch so. Also wenn du jetzt sowas, so wenn die sich dann so umziehen fürs Abendessen und so, dann kommen die da so rein, dann du scannst das dann so ein bisschen ab und merkst, kannst dann auch sagen, so wie aufwendig das vielleicht war. So.
Ja, das und es ist alles Teil vom Storytelling auch. Also das es wird immer wieder berichtet, ja, dann fahren sie nach London, um sich ein Kleid kaufen und ist mein Kleid schon angekommen? Kommen und so, weil gerade das zum Beispiel dann auch eben einen Hinweis gibt auf innere Gesinnungen oder es wird ganz der ganze Staff ist super aufgeregt, die Bediensteten, weil es gibt eine neue Uniform irgendwann. Man merkt, man muss auch mit der Zeit gehen. Und die Bediensteten sind natürlich auch so der Stolz des Hauses. Und man merkt so in der Nachbarschaft, die anderen, die können sich immer weniger leisten. Also dass der Adel nicht einfach immer so weitergeht, dass das Bürgertum erstarkt und so die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, die machen sich alle auch da bemerkbar und es wird immer wieder hinterfragt, also wieso gibt's uns eigentlich und ist es so Königtum von Gottes Gnaden, weil war schon immer so und wird auch immer so sein. Es gibt die Verfechter dessen und es gibt aber auch die sagen, ja, wir müssen schon noch anpassen, wir müssen auf das eingehen, wir müssen auch jetzt hier unser Familiengeschäft anders führen.
Ja.
Und so weiter.
Ja. Also, man spürt dir die Begeisterung ab. Und du bist ja nicht die Einzige. Das ist ja wirklich, also Downton Abbey ist ein Massenphänomen geworden. Mhm. Das hat ein Millionenpublikum in den USA und in Großbritannien, im Commonwealth, ein Millionenpublikum generiert. Das ist wirklich so ein gesellschaftliches, kulturelles, popkulturelles, wenn man so sagen darf, Phänomen geworden. Das hat sich sogar ganz witzig auch gezeigt, zum Beispiel in den Preisen für Schmuck aus der damaligen Zeit oder der damaligen Zeit nachempfunden wurde. Die Preise für solchen Schmuck sind in der Ausstrahlungszeit irgendwann, das war zwischen 2011 und 2015, 16, sind diese 6 Staffeln gelaufen von Downton Abbey. Jetzt wurde ja der Film nachgeliefert 2019. Aber in der Zeit, da ist der Preis für den Schmuck angestiegen, da ist die Nachfrage nach Butlern bei gutgestellten Familien, die Nachfrage nach Butlern enorm gestiegen. Da haben viele Leute gedacht, ja, du, so ein Butler, das wäre schon nicht schlecht, sich das mal zu leisten. Ja. Und es gibt sogar den sogenannten Downton-Effekt bei Sherry-Verkäufen, weil die auf Downton Abbey natürlich, also die Adels Familie, die Angehörigen da vor dem Abendessen gerne auch mal so ein Glas Sherry trinken. Und das hat offenbar so vielen Leuten Lust gemacht, Sherry zu trinken, dass es einen unglaublichen Sherry-Boom gab in diesen Jahren, und man hat das eben dann den Downton-Effekt genannt. Also das hat wahnsinns Breitenwirkung entwickelt. Ich kann das nachempfinden, das Narrativ, die Story, das ist total spannend, was da passiert zwischen den Personen. Aber es ist doch auch erstaunlich, die Serie, die spielt vor 100 Jahren, es ist eine völlig andere Welt, das sind völlig andere Umstände, es ist eigentlich eine auch atmosphärisch und so, wir kennen das überhaupt nicht mehr. Wie erklärst du dir den Erfolg der Serie im 21. Jahrhundert? Warum fasziniert ein Blick in diese Kulisse vor 100 Jahren derart, dass Millionen vor den Fernsehern oder ihren Computern sitzen, um das reinzuziehen?
Also ich glaube, das hat sicher mehrere Ebenen. Das eine ist, dass es in England, wo das Ganze ja gedreht wurde, schon auch eine große Kultur hat, überhaupt sich mit der eigenen Geschichte zu befassen und immer wieder interessante Familiengeschichten hervorzuholen und auch historische Dinge überhaupt zu zeigen. Ich weiß nicht, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Wenn es da historische Filme gab, dann gingen die über den Zweiten Weltkrieg natürlich. Und vielleicht, wenn man Glück hatte, noch was über die 70er Jahre, aber das war es dann auch schon. Und in England, ich habe da auch mal ein paar Monate gelebt, da hat es eine ganz andere Bandbreite und überhaupt eine andere Lust, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ja. Also das fällt da schon mal auf fruchtbaren Boden.
Okay, ja.
Und dann ist es aber auch einfach recht gut nachvollziehbar, die Geschichte von... Die drei Schwestern, die sich zum Teil, gerade die Älteste und die Zweitälteste, die sich die ganze Zeit kabbeln und bekriegen und gehässige Kommentare einander zugeben, so, ach, das ist wieder typisch du, und, ach, ich bin mir schon sicher so, sie hat sich ja so und so reagiert. Das kennt jeder, der mit Geschwistern aufgewachsen ist, der findet sich da drin sofort wieder.
Edith und
Lady Mary, genau. Ja. Und dann Sybil ist so, die lieben alle. Die stirbt leider sehr früh.
Spoiler!
Ja, sorry, aber das ist in der ersten Staffel. Das ist ganz am Anfang schon. Und es ist ja natürlich dann spannend, wie es dann weitergeht.
Ja.
Aber das ist schon sehr früh. Und dann auch die Auseinandersetzung, so junge Generation mit der alten Generation, das kennen wir auch.
Ja.
Eben, wie geht man mit neuen Technologien um? Was interessiert einen überhaupt an der Welt? Lebt man so, wie man schon immer gelebt hat? Mhm. Oder öffnet man sich für neue, für Fremde? Eben Lady Sybil, das ist kein Spoiler-Alert, das wird schon recht schnell sehr klar, dass sie sich eben in den Chauffeur verliebt. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß nicht, wer heutzutage der Chauffeur wäre. Irgendjemand, der nicht aus meinem engeren Freundesfamilienkreis ist. Jemanden, den ich gar nicht so eigentlich reinlassen würde in meiner Welt. Jemand, der die andere Partei wählt oder aus einem anderen Land kommt oder eine andere Sprache spricht vielleicht,
ja.
Dem andere Sachen wichtig sind.
Ja.
Was passiert, wenn so jemand in so ein festes Familiengefüge reinkommt? Und es sind Situationen, die können eigentlich alle nachvollziehen.
Also du würdest sagen, quasi trotz der Zeitdifferenz, es werden Auseinandersetzungen, Spannungen, Probleme behandelt, die eigentlich bei uns zwischenmenschlich genauso vorkommen. Also 100 Jahre später, ganz andere Umgebung, ganz andere Gegebenheiten, aber Menschen bleiben irgendwie Menschen, Familien bleiben Familien. Es ist vieles so, vieles spielt auch heute noch. Das sind die Verwandtschaften quasi zwischen diesen Zeiten. Es gibt schon auch das Fremde, was auch fasziniert so an der Serie. So dieses auch vielleicht der Reichtum, der da zelebriert wird, oder nicht nur Reichtum jetzt einfach, dass die viel Geld haben, sondern so dieses Adlige,
Schaustellen.
Ja, auch, genau. Ja. Dieses Opulente, diese Selbstverständlichkeit, mit der man da ein Leben führt auf einer ganz anderen Flughöhe und so. Das ist schon irgendwie faszinierend. das schaut man, ich meine, Leute schauen das heute auch gerne, YouTube-Channels, die irgendwie Luxusvillen von Superreichen besuchen oder wie heißt es noch mit den Kardashians und so, zu sehen, wie da so superreiche Leute leben und so, das finden viele geil, das ist so ein bisschen irgendwie, das ist spannend, das ist so, das will man mitkriegen und das ist eigentlich ein bisschen so, wie sagt man dem, so ein bisschen davon, einfach vor 100 Jahren, oder da kann man das so mit beobachten.
Ja, genau. Und ich meine, viele von uns Frauen als Mädchen wollten sie mal Prinzessinnen oder Königinnen oder sowas sein. Und die Faszination davon ist das sicher auch immer noch interessant. Und dann eben zu merken, aber wie geht's denn denen, die da auf dem, also es ist ja nicht die Königsfamilie, aber vergleichbar oder vor allen Dingen für uns, die wir uns mit all diesen Titeln und Ranghöhen da nicht so ganz auskennen. Aber dass da auch wahnsinniger Druck mit verbunden ist, eben so das Erbe aufrechterhalten zu müssen und wie klein die Jobauswahl auf einmal für so sehr Reiche wird. Also Lady Mary ist klar, die opfert sich jetzt für die Familie und die muss jetzt eben diesen Erben heiraten. Natürlich verlieben die sich dann auch, ist ja klar, früher oder später, ne? Aber ich habe manche Dinge sind halt dann doch auch vorhersehbar. Aber es gibt auch ganz überraschende Wendungen auch bei den Frauen. Wie gehen sie damit um? Lady Edith hat die ganze Zeit, das ist die Zweitgeborene quasi, die möchte natürlich auch wenigstens reich heiraten, damit sie dann irgendwie auch der Familie irgendwie ein bisschen mit der Mitgift ein bisschen Kohle zuschanzen kann. Sie hat ja auch nicht die Wahl, wirklich arbeiten zu gehen, zum Beispiel. Also sie käme gar nicht auf die Idee, dass es eine Option sein könnte. So ganz lang zumindest, weil das in dem Denken so gar nicht vorkommt. Wenn du als reiche Tochter geboren bist, dann hast du quasi auch nur eine erstaunlich beschränkte Karriereauswahl zur Verfügung.
Ja, so. Genau. Es ist so.
Also ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, aber das ist genau dann ihr Problem, weil sie sagt, ja super, Erster Weltkrieg, sind sie alle gestorben, die anderen, die in Frage kämen, sind mit der Titanic untergegangen und die dritte Gruppe, die noch übrig ist, die haben alle schon geheiratet und dann wird sie irgendwann eine alte Jungfer, ist so ihre Angst in dem Ganzen. Genau. Und dann, also legendäre Szene, sie ist mit Maggie Smith, die Großmutter spielt, wundervoll, die besten Kommentare hat.
Hier, sie spielt Violet Crawley. Das ist eigentlich so, also die stiehlt jetzt jede Szene.
Ja, also, auf jeden Fall. Also das ist jetzt im Kinofilm auch so, ne? Also sonst hat sie in jeder Episode hat sie vielleicht ein, zwei Auftritte, wo sie dann mal was sagt. Im Kinofilm ist es ja ihr persönlicher Film fast schon. Jede Szene, wo sie kommt, hat sie Kommentare, die messerscharf sitzen.
Ja, knüppeldick.
Eben, und in dieser, also diese Szene, die ich beschreiben wollte, Lady Edith ist mit ihr im Garten spazieren, mit der Großmutter und sagt, weil sie ist richtig depressiv geworden. Sie wusste, was soll sie denn anfangen mit ihrem Leben? Sie hat gar keine Zukunftsperspektiven mehr, die auch wir, egal jetzt, wo wir stehen, wo wir uns auch mal fragen, mache ich schon genug eigentlich für meine Zukunft? In dieser ganzen Selbstoptimierungswelt heutzutage, sollte ich eigentlich noch woanders hin? Was könnte ich noch ausprobieren? Und dann sagt sie, naja, was soll ich denn machen? Alle Männer, die in Frage kommen zur Heirat, sind entweder viel zu alt, alle, die in meinem Alter sind, oder es wird ja auch so ein bisschen vorgeworfen, weil sie dann so, ich sag mal, etwas beginnt mit einem Älteren oder den ins Auge fasst, sagt sie, ja, aber die Jungen sind entweder auf der Titanic untergegangen oder im Krieg gestorben oder sie sind schon verheiratet. Das ist ja auch nicht eine Alternative wirklich. Ja. Was soll ich denn machen? Mir einen Job suchen oder was? Sie sagt es so als Witz. Und dann sagt die Großmutter eben, you don't have, soll ich zum Beispiel hier Gärtnern und hier so, also so richtig so mit dem Körper und so richtig arbeiten? Und dann sagt die Großmutter, you don't have to be quite so desperate, my dear. Also ganz so weit wollen wir doch nicht gehen, aber sie fordert sie eigentlich auf, ja, da musst du halt ein bisschen outside the box denken, musst kreativ sein. Dein Leben ist immer noch was wert und jetzt müssen wir halt hier Wege finden, wie wir hier vorwärts kommen, so. Aber das finde ich schon recht spannend.
Ja, also was, was ich faszinierend finde an der Serie, aber was ich doch auch irgendwie mit ambivalenten Gefühlen dann wahrnehme, sind natürlich diese Klassenunterschiede. Das ist so natürlich richtig so visualisiert, Downton Abbey, ein Haus, 300 Räume, viele Bedienstete, eine Adelsfamilie, die das Ganze quasi orchestriert. Und das Standesbewusstsein ist enorm ausgeprägt natürlich. Es ist völlig klar, wer zu welcher Gilde gehört, wer zu welchem Stand gehört. Das bildet die Zeit damals natürlich auch sehr, sehr akkurat ab. Das war damals, und das ist ja über Jahrhunderte hinweg, ist das eigentlich das Lebensgefühl des Menschen gewesen.
Ja.
Eben nicht nur in Indien mit Kastenwesen und weiß nicht was, Kastensystem, sondern das war so diese Mehrklassengesellschaft, das war Realität.
Das war in der Schweiz ganz genauso.
Völlig gang und gäbe. Man wusste von klein auf quasi, zu welchem Stand
genau,
man gehört.
Genau, wo man hingehört.
Das war klar, da gab es Bedienstete, da gab es vielleicht ein Bürgertum und dann gab es den Adel oder den Hochadel und so. Und das Standesbewusstsein, das hat man mit der Muttermilch eingesogen. Man hat auch normalerweise nicht versucht, den Stand zu wechseln. Man hat nicht irgendwie Ambitionen gehabt, ich möchte den Stand wechseln. Das war eigentlich gar nicht wirklich möglich. Da gab es nur ganz einzelne Überläufer an den Flanken, aber sonst war das gar nicht möglich. Man hat einfach versucht, innerhalb seines Standes möglichst gut zurechtzukommen. Und der Stand hat aber auch ein Stück Identität natürlich vermittelt. Man hat gewusst, da gehöre ich hin, das ist meine Crowd, das ist mein Milieu, da bin ich zu Hause. Mhm. Das hat auch, ohne das jetzt alles irgendwie gut reden zu wollen, überhaupt nicht, aber das hat viel Sicherheit und Identität gestiftet auch. Mhm. Und dieses ganze Standesbewusstsein ist ja in unserer Zeit ziemlich, zumindest vordergründig, ziemlich auseinandergebrochen oder hat sich aufgelöst. Man könnte auch positiver sagen, wir haben dieses Standesbewusstsein überwunden jetzt, ja. Wie nimmst du das wahr, wenn du die Serie anschaust? So, auf mich wirkt das, wenn ich mich da zurückversetze in diese Welt und die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Leute da bedienen lassen, mit der da der Robert Crowley sich da die Zeitung am Anfang, das kommt in der ersten Episode, da wird vom Diener wird die Zeitung gebügelt. Ja? Jede Seite der Zeitung wird gebügelt, damit sich der feine Herr nicht die Hände schwarz macht. Da wird quasi die Dokaschwärze nochmal eingebügelt und die Seiten schön gerade gebügelt. Also, die Selbstverständlichkeit, mit der solche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Und natürlich kann man sagen, auch heute die Sensibilität, die wir für den Ressourcenverschleiß haben. Da werden eben dreimal am Tag umgezogen und da wird geschlemmt und gemacht. Das hat für mich, ist immer auch immer mal wieder an der Grenze zum Abstoßenden. Also wie nimmst du das wahr, so diese Standesunterschiede?
Ja, ich kann das schon verstehen. Also in der Serie ist es eigentlich, da laufen eigentlich zwei Parallelwelten und es wird die eine genauso gezeigt wie die andere. Die eine ist eben so diese Adelsfamilie und die andere ist alles, was ich sag mal Untertage, Downstairs, also Upstairs, Downstairs ist so ein feststehender Begriff eigentlich auch von allem, was oben in den schönen Gemächern passiert und dem, was unten in der Küche bei den Vorbereitungen und so weiter passiert, die den Haushalt eigentlich schmeißen. Und es wird da eigentlich ein sehr liebevoller Blick auch auf ihre Probleme und Nöte und Entwicklungen gezeigt. Auch da verlieben sich Leute. Auch da gibt es Hierarchie, ganz strenge Hierarchien innerhalb nochmal von dem Downstairs-Bereich. Sind einfach nicht nur alle Diener auf der gleichen Ebene, sondern auch da gibt es Hierarchien und jemand möchte weiter nach hoch kommen. Und wie macht er das dann? Nämlich so, wie er es bei den anderen beobachtet und die intrigierende, sonst wäre es genau das Gegenteil.
Integrieren und intrigieren.
Genau, also die ganz gerissenen Adligen haben meistens auch die ganz gerissenen Kammerdienerinnen, Kammerzofen, die dann auch wieder dafür Intrigen sorgen und da am Rumsticheln sind und alles so machen, dass es ihnen gerade passt. Und es wird dann aber auch, das finde ich noch toll, es wird auch so ein Blick drauf geworfen, was die sozial Schwächeren den Reicheren zu geben haben, dass dann eben nicht immer alles mit Gold aufzuwiegen ist. Also die Bediensteten retten ihren also Besitzern kann man nicht sagen, weil es ist nicht eine Sklavengesellschaft. Die haben eine Würde und ihre Vorgesetzten. Ja. Also sie haben, die Bediensteten haben auch eine Würde und eine, die auch immer wieder bewahrt werden muss. Das wird auch immer wieder dort verhandelt in der Serie. Und die retten ihren Chefs aber echt immer wieder auch den Arsch. Also es gibt diese legendäre Szene, wo Lady Mary, sie haben so eine Jagdgesellschaft zu Gast und Lady Mary fühlt sich ganz hingezogen. Einer von den Gästen, irgendein ausländischer arabischer Prinz oder sowas. Das war, ist schon wieder so lange her. Es gab so viele tolle Folgen danach. Aber der flirtet die ganze Zeit mit ihr und sie lässt sich richtig von dem verführen, landet in seinem Schlafzimmer und dann stirbt er einfach mitten in der Nacht. Mhm. Und dann weiß sie nicht, was sie machen soll und dann geht sie natürlich zu ihrer Kammerzofe. Unter anderem, es gibt dann irgendwie so 2-3 Mitwisser nur, die von diesem Vorfall mitkriegen, aber sie müssen jetzt, weil also da hängt ja jetzt alles dran, da hängt auch die Zukunft der ganzen Familie und wenn es der Familie oben schlecht geht, gibt es eben auch die Bediensteten irgendwann nicht mehr und es wird so im Laufe der Zeit kommt es auch raus, dass immer mehr Adelsfamilien all ihr Personal gehen lassen müssen und auch das Drama, was das mit sich bringt, wird ziemlich klar aufgezeigt und auch wenn es so um, es gibt dann so auch kriminalistische Verdächtigungen, Dinge, die da aus dem Ruder laufen. Und da ist auch schon klar, dass jemand von niederem Rang hat viel weniger Aussagekraft, wie wenn jetzt ein Lord, eine Lady irgendwas behauptet, dann wird das so als bare Münze teilgenommen. Und sie nutzen das aber auch für ihre Zwecke dann. Also
aber Mary wird, kriegt dann eigentlich Hilfe von ihren
Bediensteten,
ja, die retten ihr den Arsch dann in der
ja, wirklich, sie könnten ja dann auch sagen, ach, du bist immer so eine coole Zicke. Bitch. Und so ist es eben gar nicht. Und dann, wenn es den Bediensteten schlecht geht, weil die eben so lange so treu gedient haben, werden auch ihnen, wird ihnen auch Dinge ermöglicht, die sonst eigentlich gar nicht so gang und gäbe wären. Ja. Also
ich habe vorhin gesagt, wir haben das eher so, heute ist das eher überwunden oder hat sich das eher aufgelöst. Es gibt ja noch so Überbleibsel so in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Fliegen, so gibt es noch richtig so erste Klasse und zweite Klasse.
Genau.
Und ich finde das auch immer so ein bisschen befremdlich, dann muss man da durch die erste Klasse oder durch die Business Class zumindest laufen, um seinen Platz dann in der Furz- und Schweißklasse einzunehmen, da irgendwie so ein bisschen weit abgeschlagen hinter dem Vorhang, ja, da werden dann die Vorhänge gezogen.
Genau.
Ja, und das fühlt sich immer irgendwie eigenartig an, wenn man da durch die Business Class oder durch die First Class durchläuft und dann so rechts und links guckt, dann, ich nehme das dann so bei mir, so was das emotional auslöst, das finde ich ganz spannend.
Also das ein bisschen, ist so,
so eine Mischung aus Faszination, so jetzt, das ist ja verrückt, die bezahlen da 10.000 für diesen Überseeflug und so und die können das einfach und so, ist ja irgendwie Faszination, aber auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Missgunst oder Sozialneid, so das ist so, da wird ja auch so richtig vorgeführt, ja, die Zweiklasse-Flieger, die müssen da durch die erste Klasse, das hätte, das wäre ihr Preis gewesen.
Ja, ja, genau. Ja,
so, das, genau, das könnten sie sein, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten oder ein bisschen mehr geerbt hätten oder was auch immer. Und man kriegt dann ja auch Blicke zurück. Mhm. Also von je nachdem kann man da ganz spannende Blicke ernten aus der ersten Klasse oder der Business Class. So von Verärgerung, müssen die uns jetzt stören in unserem Upper Class Abteil bis zu Mitleid und vielleicht auch Geringschätzung. So. Also das spielt das noch so ein bisschen. Aber das ist eigentlich so ein fast so ein bisschen ein Überbleibsel aus einer früheren...
Es ist fast so anachronistisch, gell? Es ist irgendwie, merkt man ja...
Der Unterschied ist ja da auch nicht, das hat ja auch nicht mit Adel oder so zu tun, da geht es einfach nur um, kann man das bezahlen oder nicht?
Ja.
Ja. Jetzt ist es aber schon so, wenn ich sage, das hat sich aufgelöst, man kann zwei Dinge tun, um das Bild dann doch ein bisschen zu differenzieren. Man könnte reinzoomen in unsere heutige Gesellschaft. Man spricht von einer Wohlstandsgesellschaft. Dinge, die früher nur einzelne wenige, nur privilegierte Menschen, privilegierte Klasse sich leisten konnten, über See reisen oder ein Auto oder Fleischkonsum, täglicher Fleischkonsum, exotische Früchte, was auch immer. Das kann sich heute jeder Prolet, kann sich das leisten, da kann jeder, kann das einkaufen, kann ein Auto leisten, Überseeflüge machen, weiß nicht was. Wenn man ein bisschen... Man könnte sagen, da, wir sind alle in die Adelsklasse aufgestiegen, also in der westlichen Welt, in der Schweiz und so. Ja. Wenn man ein bisschen reinzoomt, dann merkt man,
die meisten vielleicht so. Nur, ja, not quite so, ja.
Es gibt dann doch auch in der Schweiz, gibt es irgendwie um die 600.000, 700.000 Menschen, die an der Armutsgrenze leben, beziehungsweise die in Armut leben, die kaum das Geld zusammenkriegen, das sie zum Leben brauchen. Man kann auch wegzoomen und mal ein bisschen dieses privilegierte Westeuropa aus dem Blick lassen und die ganze globale Entwicklung anschauen. Da merkt man auch, da tun sich enorme, enorme Unterschiede auf zwischen Arm und Reich. Ich habe ein bisschen noch an dich denken müssen. Einfach weil ich wir kennen uns schon sehr lange und ich weiß, dass du auch Zeiten hattest in deinem Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir je Sorgen gemacht hast, dass du den Kühlschrank füllen kannst, aber ich weiß, dass du dir, glaube ich, schon ab und zu Sorgen gemacht hast, ob du zum Beispiel die Miete bezahlen kannst. Ja.
Klar.
Wie hat sich das denn angefühlt?
Ich bin halt Kulturschaffende, ne? Das macht man nicht, um reich zu werden. Ja. Oder wenn, kann man sich bei mir melden und sagen, wie es geht. Nein, es ist schon so, dass ich habe einen Beruf gewählt, den ich wegen des Berufes gewählt habe. Und also ich habe bis kurz bevor ich da gestartet habe, gar nicht gewusst, was man überhaupt verdient. Und das war mir auch relativ egal, bis ich dann gemerkt habe, Miete zahlen muss man ja trotzdem eben irgendwie. Und das ist schon recht existenziell, wenn man das mal nicht kann. Also ja. Jedem, der irgendwie immer so über die Sozialschmarotzer schimpft, den muss man mal zwingen, ein Jahr lang, nicht nur 3 Monate, weil irgendwie, das hält man irgendwie vielleicht noch durch, aber mal ein Jahr lang wirklich so auf dem Existenzminimum nur zu leben. Ich hatte richtig körperliche Reaktionen. Wenn du merkst, irgendwie, shit, das könnte, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn die Miete zahlen? Krass. Das ist wie wenn dir jemand in den Bauch boxt oder den Boden unter den Füßen wegzieht. Das fühlt sich richtig eklig an, weil es so richtig existenziell wird. Und ich hatte dann Freunde, die mir aushelfen konnten zum Glück. Meine Eltern möchte ich nicht fragen, die machen sich sonst so viel Sorgen. Aber die haben mir auch schon geholfen. Aber es ist zum Glück auch nicht ein Dauerzustand und viel, viel, viel besser geworden. Bin auch schlauer geworden, indem ich das umgehen kann. Aber es macht schon was mit einem und es gibt mir sehr viel Empathie, zum Beispiel für all die Alleinerziehenden, die dann noch steuerlich schlecht gestellt sind. Und wenn man eh schon wenig hat, kriegt man meistens immer noch mal einen obendrauf und dann wird alles noch teurer und teurer empfunden. So. Und ich habe eine Künstlerin, Freundin, wo wir eine Zeit lang immer so, dann hat sie erzählt, ja, ihre Freundinnen, die verdienen jetzt so 5.000, 6.000 jeden Monat. Und dann haben wir uns beide so angeschaut und jeden Monat, ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel, jeden Monat, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen würde. Also jeden Monat, also das heißt, es wird ja auch immer, da bleibt ja immer mehr übrig, wenn man es gewohnt ist, dass man irgendwie mit 1.500, 2.000 im Monat durchkommen muss. Krass. So, ne?
Ja.
Also das macht wirklich was mit einem und man freut sich umso mehr, wenn es dann mal nicht so ist. Und jetzt, wenn ich nach Deutschland gehe, was auch immer noch ein sehr reiches Land ist, aber also die Schweiz ist dann schon nochmal in einer anderen Liga, da fühle ich mich so reich, da gehe ich Taxi fahren und lade alle zum Essen ein und da habe ich so quasi beides und kann auch das Reichsein in dem Moment sehr genießen, auch wenn ich in der Schweiz immer noch eher so zu den Working Poor, sag ich jetzt mal, gehöre, die trotzdem die ganze Zeit arbeiten und wenn man dann von der Prämienverbilligung vom Amt kommt wieder eine Rückforderung nach dem Motto, naja, sie hätten ja mehr arbeiten können. Sag ich, ja, wann denn? Nachts oder wann? Ich habt ihr eine Vorstellung, was ich mache? Da passt man nicht in die Raster rein und dann ist wieder alles problematisch.
Da hast du noch einen Job, der sich nicht jedem so leicht erklären lässt.
Der sogar, schon Dienst nicht an der Gesellschaft ist eben. Ja, ne? Und dann ist es schwierig nachzuvollziehen und man hat alles ausgefüllt nach bestem Wissen und Gewissen und dann kommt irgendwie noch sowas.
Also, also es gibt wirklich auch in unseren Breitengraden, wenn man reinzoomt, es gibt ein beachtliches Segment der Bevölkerung, das wirklich um den Lebensunterhalt bangt und das überhaupt nicht selbstverständlich auch etwas auf den Tisch kommt oder die Miete bezahlt und so. Und das, das muss man sich bewusst sein. Und wenn man rauszoomt, dann wird es auf eine Art wird's noch verrückter, weil dann die Schere noch weiter auseinander geht.
Also
sind jetzt die hat ja Schlagzeilen gemacht, die Untersuchung. Vor 2 Jahren hat man das schon gemacht und festgestellt, dass, glaube ich, 62 Milliardäre auf der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheitsbevölkerung. Mhm. Also die Hälfte, die ärmere Hälfte der Menschheit hat zusammengenommen, bringt dasselbe Vermögen zusammen wie diese 62 Leute. Und ein Jahr später hat man das wieder gemacht und dann waren es noch 8. Also waren alles Männer, 8 Männer. Da ist natürlich dann Mark Zuckerberg und Bezos, der Amazon-Gründer und andere dabei, die üblichen Verdächtigen. Aber 8 Männer besitzen so viel Vermögen, sind etwa 400, 500 Milliarden Dollar, so viel Vermögen zusammen wie die ganze ärmere Hälfte der Menschheit. Das ist so, also das hat auch symbolischen Wert, diese Untersuchung. Einfach, das ist ein Zeichen für die Absurdität, für die Obszönität auch der Schere, die sich hier auftut. Aber man darf sich natürlich da nicht zu sehr zurücklehnen oder mit dem Finger zeigen und sagen, diese reichen Schweine, weil wir natürlich, wenn man eben ein bisschen rauszoomt, sagen muss, wir sind ja von dieser ganzen Globalisierung und diesen ganzen Umverteilungsströmen, die da stattfinden, sind wir ja auch ganz stark Profiteure, auch wenn wir jetzt nicht in dieser Liga spielen. Da gibt es viele, denen geht es sehr viel schlechter. Und die sind auch eigentlich global gesehen, könnte man sagen, die gehören quasi zur Dienerkaste. Die machen unseren Lebensstil, unsere Existenz als Westeuropäer, als Schweizerinnen und Schweizer machen das erst möglich. Die Näherinnen in Bangladesch, Mädchen, Teenager-Mädchen, die da 16 Stunden am Tag ohne Wochenende durchnähen und unsere Klamotten zusammennähen, die Arbeiterinnen in China, die unsere Turnschuhe zusammenleimen und sich da giftigen Dämpfen aussetzen, nachher keine Familie gründen können oder sogar krank werden, krebskrank oder was. Mhm. Die Kinder im Kongo, die das Kobalt schürfen, das in unsere iPhones verbaut wird und so. Mhm. Das sind alles, eigentlich ist das so quasi die Dienerkaste.
Downstairs, ja.
Also es wäre ja interessant, mal diese Downton Abbey, dieses Haus, dieser Familiensitz, mal so wie als eine Parabel, so als Mikrokosmos der Welt, so als eine Parabel für die Menschheit anzusehen und zu sagen, da gibt es Bedienstete und da gibt es einen Adel und die nehmen selbstverständlich die Dienstleistungen der Bediensteten in Anspruch und so. Da gibt es auch ein Standesbewusstsein, nämlich global gesehen, wir Europäer, gerade Westeuropäer, haben ein Standesbewusstsein so, nicht Adel und Nicht-Adel, sondern im Blick auf ihre Zugehörigkeit zur Speerspitze der Globalisierung. Was würdest du jetzt habe ich lange selber geredet, was würdest du zu dieser Parabel sagen? Lässt sich das durch, also ist das stimmig für dich und was könnte man lernen, wenn man Downton Abbey als Parabel für diese Welt anschaut, was könnte man lernen vom Umgang der Adligen dort mit den Bediensteten?
Also die Familie dort auf Downton Abbey, das ist natürlich eine gute Familie im Großen und Ganzen gesehen. Ne? Es sind jetzt nicht so eben wie die Sklavenbesitzer früher, die wirklich also so richtig ausgebeutet haben. Natürlich ging es ihnen immer noch wesentlich besser wie ihren Bediensteten, aber ich finde es eigentlich ganz schön zu beobachten dort auch, wie Freundschaften, also über die redet man nicht so viel, die finden einfach statt, wo man Dinge voneinander mitbekommen hat über die anderen und soll ich es ihr jetzt sagen oder nicht, aber man merkt immer wieder, aber trotz, dass es diese Standesgrenzen gibt, tut Anna, die Zofe, also die Kammerdienerin von Lady Mary, von der ältesten Tochter, steckt ihr immer mal gewisse Dinge, die sie gehört hat, auch Unzufriedenheiten oder wo Probleme liegen, die oben noch gar nicht wahrgenommen wurden, eben weil man natürlich eine andere Perspektive hat. Und dann hat daraufhin Mary wieder die Gelegenheit, überhaupt Dinge ins Lot zu bringen. Oder Mary ermöglicht der Anna dann gewisse Dinge, die sonst so nicht möglich wären, weil einfach zwischen ihnen, die sind so zusammen aufgewachsen, dass da auch eine Freundschaft entstanden ist, die nicht mit Geld aufzuwiegen wäre. Ja. Und wo andere, die eben nicht diese Freundschaft gelebt haben. Ich fand mal ich habe mal gehört von einem, ich weiß nicht, ob der so Missionar oder so mehr Sozialarbeiter vielleicht, der erzählt hat von den Slums in Manila, wo es dort so eine reichere Kirchengemeinde gab, die wollte sich da engagieren bei diesen Ärmeren. Und dann haben sie gesagt, ja, und also wir wollen ihnen Geschenke bringen, wir wollen aber auch noch gerne ihnen so die Füße waschen, so als Symbol, wir wollen ihnen dienen gehen und wir okay. So, ne? So ein biblisches Bild davon. Und dann haben die Armen in den Slums gesagt, ja, ist okay. Wir heißen euch hier herzlich willkommen, aber wir wollen auch gerne euch Reichen die Füße waschen, wir wollen auch euch dienen, nach dem Motto, wir haben euch auch was zu bieten.
Ja.
Und das wollten die Reichen dann da aber nicht.
Ha.
Und das hat für mich auch nochmal sowas offenbart, also kann ich denn von denen lernen, die unter mir, also in Anführungsstrichen, ne, unter meinem Niveau, meinem Lebensniveau sind, was kann ich von denen lernen? Ich habe ganz viel, gerade in Zeiten, wo ich nicht viel Geld hatte, habe ich eine ganz andere Kreativität entwickelt, wie komme ich jetzt trotzdem zu Lösungen und dahin das, was ich halt brauche, zu bekommen. Und habe ganz viele Sachen dann halt selber gemacht, anstatt sie fertig zu kaufen.
Ja.
Und also wie gehe ich mit denen um, aber wie dürfen die auch mit mir umgehen? Was kann ich von ihnen lernen? Das fände ich schon noch ein wichtiger Aspekt. So. Und wo ich als Reiche, wo mache ich mir Mühe, auf sie zuzugehen und ihre Situation nicht noch mehr zu verschlechtern?
Ja.
Bemühe ich mich um Fairtrade Essen und Fairtrade Schokolade zu kaufen, wenn ich meinen Freunden in Deutschland Schokoladengeschenke mitbringen zum Beispiel. Lasse ich es mir mehr kosten, zum Fairtrade-Kleidung zu besorgen oder lasse ich eben das Auto auch mal stehen und nutze die Bahn zum irgendwie Ressourcenschonen, die es bei uns zwar jetzt noch hat, aber ich muss ja vielleicht auch nicht immer Vollgas geben, nur weil es mir jetzt möglich ist in allen Bereichen. Ja. So, wo kann ich mich selber einschränken, um dem Gemeinwohl wieder was Gutes zu tun? So.
Also da bist du jetzt eigentlich schon bei auch bei der Frage, was könnte man denn in unserer Zeit, in unserer heutigen Zeit, in einer globalisierten Gesellschaft, was könnte man da tun, um irgendwie andere Menschen, denen man vielleicht nie begegnet, doch zu achten und wertzuschätzen, ihnen eine Würde zuzusprechen, wie das jetzt, du hast gesagt, das ist bei Downton Abbey, findet das immer wieder statt, dass die Bediensteten sind zwar Bedienstete, es ist ein Standesbewusstsein da, aber es wird die Menschen werden mit Würde behandelt.
Es wird ihnen wahrgenommen, dass es ein Allgemeinwohl gibt und dass es für das einen gewissen Ausgleich und eine Ausgewogenheit braucht. Dass es eben nicht nur die Reichen sind reich und werden immer reicher und die Armen, denen geht es halt schlecht, ist halt ihr Problem. Und die werden immer ärmer, sondern da wird auch, wenn man merkt, da geht jemand vor die Hunde da unten, dann versucht man auch dem zu begegnen in irgendeiner Form. Ja. Und es ist auch klar, dass die Reichen nicht nur für ihren eigenen Jux und Dollerei irgendwie reich sind, sondern dass sie eine Verantwortung gegenüber der Community haben.
Aber das lässt sich, also
das lässt sich auch für uns heute übertragen.
Genau, das lässt sich gut übertragen, nicht nur auf Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, sondern auch auf den Durchschnittsschweizer oder die Durchschnittsdeutsche. Dass unser Besitz und unser das, was uns auch oft in die Wiege gelegt ist an Lebensmöglichkeiten, dass das auch eine Verantwortung bedeutet. Es ist natürlich einfacher, wenn du jetzt wie bei Downton Abbey mit den Leuten im selben Haus wohnst, den Leuten begegnest, du kennst ihren Namen, ihr Gesicht, ihre Geschichte. Das ist eben bei der bangladesischen Näherin und chinesischen Turnschuhherstellerin ist das eben nicht der Fall. Aber
in Zeiten vom Internet ist es auch nicht mehr unmöglich. Du musst nicht dorthin fliegen und ein Praktikum bei denen machen, zum ihnen begegnen. Ja. Du kannst dir in Zeiten vom Internet auf YouTube, es gibt jenste NGOs, die sich mit diesen Themen beschäftigen und du kannst dir dort persönlichen Kontakt oder zumindest die Geschichte von Leuten anhören und dich davon berühren lassen.
Ja, mir kommt da immer ein bekanntes Wort eines Wanderpredigers in den Sinn. Jesus hat ja vom Nächsten gesprochen und gesagt, berühmtestes Zitat von ihm vielleicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und in einer globalisierten Welt, in der wirklich die Welt zum Dorf zusammenschrumpft, da wird eben das Kind im Kongo, das Kobalt schürft für meine Devices, wird auch zu meinem Nächsten. Mhm. Die Näherin in Bangladesch auch. Und die Frage ist ja, wie liebt man diese Nächsten? Mhm. Und für mich ist auch eine interessante Frage, ich bin Theologe und ich bin Teil der Kirche. Was hätte die Kirche da zu geben? Oder gibt es da Potenziale im Christentum, die nicht ausgeschöpft sind? Ich das Gefühl habe, dieses Liebe deinen Nächsten, das ist ziemlich zentral, wenn man die Lehren von Jesus anschaut. Und da gibt's noch sehr viel Luft nach oben im Blick auf die globalisierte Wirklichkeit, in der wir leben. Hast du ein Schlusswort dazu, eine Inspiration oder eine Idee? Dann müssen wir dann das Gespräch irgendwann in die Zielgerade führen.
Naja, also wann immer ich mich mit meinem eigenen finanziellen Status beschäftigt habe, habe ich gemerkt, egal wie arm ich bin so viel reicher, als ich denke. Ich habe mehr zu bieten als nur Geld, manchmal auch Geld, weil das einfach dann konkret helfen kann für irgendwas oder irgendjemandem. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man dem anderen auch nahe sein kann. Und da möchte ich uns alle, auch mich inklusive, einfach ermutigen, da immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob uns das nicht einander näher bringt, gerade in Zeiten, wo Arm und Reich immer weiter auseinander klafft.
Ja, ja. Also das würde ich mir auch wünschen, so individuell jetzt persönlich. Ich würde mir auch sehr wünschen, wenn es mehr Christen gäbe, die in Sachen Opferbereitschaft auch wirklich vorausgehen und sagen, ich bin befreit, großzügig zu sein, zum Beispiel, mich um Menschen zu kümmern, nicht nur homöopathisch, sondern so, dass es mir sogar vielleicht wehtut, dass es mich etwas, wirklich etwas kostet. Aber ich habe einen Grund, das zu tun, dass ich bin angetrieben von einer Menschenliebe, die mir eben in diesem Jesus von Nazareth begegnet. Das fände ich eigentlich ein unglaublich kraftvolles Statement in dieser Zeit. Eva, ein Schlusswort. Downton Abbey. Wir sind jetzt da weit von Downton Abbey über Zweiklassengesellschaft und Globalisierung und weiß ich was. Wir schließen den Bogen. Warum sollte man, ich meine, das ist schon ein Stück Zeit, dass man da investieren muss, wenn man sich das reinziehen will. Warum sollte man sich das nicht entgehen lassen?
Ich glaube, es ist ein ganz ehrlicher und liebevoller Blick auf eine Zeit, zum Verstehen, wo kommen wir her eigentlich? Wie kam es auch zu diesen Kriegen? Wie geht's eben denen, die nicht in der gleichen Klasse unterwegs sind, wie ich? Und ich fand es sehr bereichernd, mir das anzuschauen. Auch eben, jeder von uns lebt in einer Familie. Wie gehen wir eigentlich in den Familien miteinander um? Und
die Kostüme.
Und die Kostüme natürlich. Und die Weihnachtsspecials lohnen sich auch.
Ja, sehr schön. Eva, vielen Dank für das Gespräch. Sensationell. Wir sind nächsten Monat wieder on air mit Popcorn Culture. Du kannst wieder reinschalten, dir die nächste Serie und das Gespräch darüber reinziehen. Ich freue mich, wenn du das abonnierst auf YouTube oder auf Spotify und iTunes. Ich freue mich, dich nächsten Monat wieder zu sehen. Tschüss! RevLab.